Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Klaus Kinski und Edgar Wallace, was für eine unsterbliche Kombination. Vor ziemlich genau 60 Jahren kam der Film Der Frosch mit der Maske in die deutschen Kinos und mit ihm begann die Ära der Edgar-Wallace-Filme in Deutschland. Für uns Anlass zu fragen, was diese faszinierend trashigen Filme bis heute so einzigartig macht und was sie weit über ihre Zeit hinaus erzählen. Herzlich willkommen in dieser Edgar-Wallace-Spezialausgabe im Kompressor. Am 4. September 1959 kam dieser Film in die Kinos, Der Frosch mit der Maske. Die erste deutschsprachige Verfilmung eines Krimis von Edgar Wallace wurde zu einem Riesenerfolg und zwar zu einem so großen, dass in den folgenden Jahrzehnten ganz 31 weitere Edgar-Wallace-Verfilmungen folgten. Hinreichend spannend, urteilt das Lexikon des internationalen Films. Trotzdem kamen allein für diesen ersten Film über 3 Millionen Menschen ins Kino. Warum das so war und worin genau der Reiz der Edgar-Wallace-Filme besteht und bestand, das erklärt uns der Filmhistoriker Christoph Draxtra. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Draxtra, Sie sind ja deutlich jünger als die klassische Generation Edgar Wallace. Also die 60er Jahre, als diese Filme ins Kino kamen, haben Sie maximal als Säugling erlebt. Wann und wo haben Sie diese Filme für sich entdeckt?
Also für mich persönlich waren die Edgar Wallace-Filme ein nicht wegzudenkender Teil meiner Fernsehkindheit. Also in meiner Kindheit und Jugend liefen die Filme noch mit großer Regelmäßigkeit, eigentlich einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre, allesamt auf Kabel 1, dem Privatsender. Das hat mir auch als 8-Jährigem, hatte ich meine erste Begegnung mit einem Edgar Wallace-Film, das war Der Zinker, und ich hatte danach wochenlang Albträume. Also was man aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so präsent hat, ist, dass die Filme schon in erster Linie, glaube ich, waren für Erwachsene auch konzipiert, aber ich glaube, ein wesentlicher Teil des Publikums waren auch Jugendliche. Es war der Produktionsfirma und dem Verleih immer ziemlich wichtig, eine Altersfreigabe ab 16 Jahren zu bekommen. Und es wurden auch häufig Schnittauflagen ausgeführt, also Zensurschnitte, um eine solche Freigabe zu erreichen. Also es gab eigentlich zu Hochzeiten der Wallace-Filme nur einen einzigen Film, der ab 18 war. Sonst waren sie alle ab 16. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was mich damals als Kind fasziniert hat und was auch für ein jugendliches Publikum damals sehr faszinierend war, war der Comic-Appeal der Filme. Also man hat ein von Nebelschwaden durchzogenes, von zwielichtigen und entsprechend expressiv auch besetzten, also immer mit sehr, sehr markanten Gesichtern besetzten, zwielichtigen und bösartigen Gestalten bevölkertes Fantasie-London, in dem der Pflasterstein glänzt im Dunkel und in diversen dunklen Nischen sich irgendetwas verbergen könnte. Und das hat sowas von, ja, von Comics.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ich überlege gerade, was war denn sonst zu der Zeit, also wir sprechen ja jetzt eben zum Beispiel gerade über diesen Film Der Frosch mit der Maske, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, so in den deutschen Kinos üblich. In welcher Weise haben sich diese Filme dagegen deutlich abgehoben?
Das war am Anfang sicherlich vor allem das Setting, die Stoffe, die nicht unbedingt so streng realistisch waren. Also wenn man sich ansieht, was für ein Brimborium, welche Verkleidungen, welche extravaganten Mordwaffen die Mörder in den Edgar Wallace-Filmen bemühen, das ist natürlich unter Gesichtspunkten des Realismus nicht unbedingt sehr überzeugend, denn ein Mörder, der sich so ausstaffiert, fällt auch eher auf. Aber das war, glaube ich, sehr wichtig, das Setting und diese Extravaganz der Kriminellen in den Filmen. Denn die frühen Edgar Wallace-Filme, also auch sehr stark auch noch der Frosch mit der Maske, sind sozusagen ästhetisch und erzählerisch noch sehr im bundesdeutschen Nachkriegskriminalfilm verortet, der sich immer so ein bisschen mehr an amerikanischen Genrefilmen orientiert hat, also immer versucht hat, einen gewissen Realismus zu wahren, aber eben doch immer so auch ein bisschen piefig war. Und diese deutsche Piefigkeit ist den Edgar Wallace-Filmen inhärent. Aber im Lauf der Zeit fangen sie auch an, damit zu spielen. Also sozusagen die deutschen Klischees über die Britishness und auf der anderen Seite diese deutsche Piefigkeit im Ansatz, die man auch wählen muss, um das Zielpublikum zu erreichen, verbinden sich da zu einem ganz merkwürdigen Konglomerat. Und tatsächlich ist sehr bemerkenswert die Tatsache, dass der Regisseur, der das Erscheinungsbild der Reihe und sozusagen das, was man heute als die Klischees der Edgar Wallace-Filme wahrnimmt, dass der Regisseur, der all das mit am meisten geprägt hat, weil er 14 dieser Filme, 32 Filme inszeniert hat, Alfred Wohrer, dass der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er anfing, sehr genau wusste, wie lächerlich das eigentlich ist. So, die Deutschen versuchen, Krimis, die in England spielen, mit ihren Schauspielern und ihren Drehorten umzusetzen. Und Alfred Wohrer hatte in den 10 Jahren, bevor er die Toten Augen von London inszenierte, Hollywood-Filme synchronisiert. Ah. So viele große Klassiker seiner Zeit, Die Brücke am Kwai oder From Here to Eternity von Fred Zinnemann, von Otto Preminger, der Mann mit dem goldenen Arm. Also er hat viele große Hollywood-Filme synchronisiert als Synchronregisseur. Und es ist seiner formalen Handschrift einerseits sehr stark anzumerken. Also die Szenen sind sehr durchdacht bei ihm. Er arbeitet oft mit Plansequenzen oder er ist sehr, sehr ökonomisch in seiner Arbeitsweise und dreht oft auf Anschluss hin, also um Szenenübergänge kreativ zu gestalten. Gleichzeitig wusste er aber, glaube ich, dass es ein bisschen lächerlich vielleicht manchmal wirkt und geht offensiv mit dieser Lächerlichkeit um. Also er erschafft seine eigene Karikatur, also er karikiert das, was er eigentlich tut, oder er karikiert den Auftrag, den er hat, und sabotiert ihn auch ein Stück weit. Also gerade in den späteren, auch in Farbe dann gedrehten Edgar Wallace-Filmen der zweiten Hälfte der 60er Jahre, sieht man wirklich, wie Alfred Wohrer durch den Kakao zieht, was er da eigentlich tut und die Tradition, in der er selbst steht, auch verballhornt. Und man hat dann teilweise wirklich das Gefühl, in seinen späten Edgar Wallace-Filmen, wie zum Beispiel dem 25. Jubiläumsfilm, hat man wirklich das Gefühl, fast schon einen frühen Helge Schneider-Film zu sehen, weil er so sehr ins Absurde die Klischees, die jetzt mittlerweile diese Reihe etabliert hatte, für sich selbst so sehr aufs Korn nimmt.
Er war schwul. Hat das eigentlich inhaltlich eine Rolle gespielt? Kann man da Hinweise in den Filmen finden, wenn man danach sucht?
Sicherlich. Was bei Alfred Wohrer sehr augenfällig ist, ist, dass er einen sehr, sehr beißenden und sarkastischen Blick auf das Bürgertum hat, was in den Edgar Wallace-Filmen sehr zum Tragen kommt, dass sie ja oft Charaktere aus der Oberschicht zeigen oder in der Oberschicht spielen, und auch einen sehr, sehr beißenden Blick auf die Dynamik heterosexueller Beziehungen und tradierte Geschlechterbilder. Also man findet gerade in Alfred Wohrers späteren Edgar Wallace-Filmen finden sich sehr, sehr viele dezidiert schwule, würde ich sagen, Zoten. Man hat Hubert von Meyerinck als Scotland Yard-Chef, der alle Register seiner Tuntigkeit, die er im damaligen Berlin, in Berlins Theater- und Filmszenen damals berüchtigt war, ja, Hupsi von Meyerinck. Es ist interessant zu beobachten, wie sozusagen Alfred Wohrer im Lauf der Reihe und verbunden mit dem Einfluss, den er immer mehr gewann, das auch ein bisschen auskostet. Aber es ging tatsächlich schon sehr früh los. Also wenn man sich zum Beispiel das Indische Tuch von 1963 ansieht, dann ist die Figur, die Klaus Kinski in diesem Film spielt, die sehr ambivalent gehalten ist, nicht so eindeutig böse oder zwielichtig wie in anderen Edgar Wallace-Filmen, dass diese Figur relativ minimal nur verklausuliert eine schwule Figur ist, die auch ein Stück weit dafür bestraft wird, dass sie homosexuell ist. Also das taucht immer wieder in seinen Filmen auf, und das verleiht den Filmen auch aus heutiger Sicht bisweilen so einen gewissen anarchischen Geist, der nicht unbedingt typisch ist für das bundesrepublikanische Nachkriegskino und sicherlich eben auf diese ganz besondere Herangehensweise und diese Sicht, diese sarkastische und antibürgerliche von Alfred Wohrer.
Nun wurden viele dieser Filme in West-Berlin gedreht, aber Spielort ist auch England, wie man ja in vielen Außenaufnahmen sehen kann. Was erzählen diese Filme über die deutsche Gesellschaft von damals?
Es ist sicherlich verführerisch anzunehmen, dass die verborgene Schuld und die Altlasten und das, was vor 20 Jahren passierte und nie aufgearbeitet wurde und sich jetzt in einem Racheakt oder in späten Enthüllungen irgendwie Bahn bricht, das so ein bisschen zu sehen als eine Metapher natürlich für die nicht aufgearbeitete Nazi-Schuld. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man diesen Film eher gerecht wird, wenn man sie tatsächlich als eskapistisches Paralleluniversum betrachtet, das auch sich auch gar nicht groß darum bemüht, Bezüge zur bundesdeutschen Wirklichkeit der 60er Jahre und frühen 70er Jahre dann herzustellen. Wenn man die Filme wirklich so als eine Art Pulp-Universum sehen sollte, diese Filmreihe, ja.
Herr Draxler, man hört Ihnen Ihre Begeisterung förmlich an, aber warum sollte eine junge Generation wie unsere, die mit Namen wie Heinz Drache oder Blacky Fuchsberger jetzt nicht mehr allzu viel anfangen kann, warum sollte die diese alten Filme gucken? Warum lohnt sich das?
Also Quentin Tarantino ist ein sehr großer Fan der Edgar Wallace-Filme. Er hat bei der Deutschlandpremiere von Kill Bill 2 auf der Bühne etwas gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die konkreten Worte. Er meinte, Alfred Vohrer ist ein Genie. Das ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt. Das freimütige Spiel mit Genreversatzstücken, mit Genre-Klischees, mit dem spezifischen Pathos des Genres, ja, mit seiner Sinnlichkeit, der Ästhetik. Also die Filme sehen auch aus heutiger Sicht, gerade die schwarz-weißen Filme, einfach sehr, sehr cool aus. Also es ist einfach ein sehr, sehr stylischer Look. Ja. Man hat sehr ausgefallene, für diese Zeit auch sehr unkonventionelle Filmmusik von Komponisten wie Peter Thomas, die sehr, sehr viel mit Rock-Elementen und Jazz-Elementen auch arbeitet. Also auch aus musikalischer Sicht ist das eine ziemlich hippe Angelegenheit. Der Ansatz der Filme sozusagen, sich selbst nicht so ganz ernst zu nehmen und sich selbst auch mit einer gewissen Außenperspektive, mit einer Ironie zu betrachten und damit auch zu spielen. Also das sind Filme, die man heute nicht gucken muss und sich drüber lustig machen muss. Haha, wie trashig ist das denn? Weil die Filme selbst schon wussten, dass man sie so rezipieren kann und dem schon vorgegriffen haben. Und das macht das vergleichsweise leicht.
Empfehlung des Filmhistorikers Christoph Draxtra. Mit ihm haben wir über die cineastische Faszination an den Edgar Wallace-Filmen gesprochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
1962 war diese Frau ein Star.
Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in der Nacht. Auch was man Liebe nennt, so wie's der Fach. Man kennt, geschieht besonders in der Nacht. Von abends bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, macht es sogar die Polizei.
Elisabeth Flickenschild haben wir hier gehört in einem Ausschnitt aus dem Edgar-Wallace-Film Das Gasthaus an der Themse von 1962. Das ist im Film eine dieser wunderbar skurrilen Momente, wenn die Handlung kurz Pause macht und eine Revue-Nummer einsetzt. Elisabeth Flickenschild war damals eine echte Diva. Sie spielt im Film die dubiose Besitzerin einer verruchten Hafenbar namens Mekka. Und deren Pflegetochter im Film, das war damals die Berliner Schauspielerin Brigitte Grotum, die auch in zwei weiteren frühen Wallace-Verfilmungen mitwirkte. Später wurde sie sehr beliebt, auch in ihrer Rolle in der 80er-Jahre-Serie Drei Damen vom Grill. Und jetzt darf ich Brigitte Grotum bei uns im Kompressorstudio begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Grotum, wie schön.
Guten Tag.
Erinnern Sie sich an dieses Lied ganz sicher? Sie haben so versonnen gelacht. Was war das für eine Szene?
Nicht nur erinnern, sondern das hat doch eine doppelte Bedeutung für mich. Dieses Lied habe ich inzwischen auch gesungen,
ach,
weil wir, meine Tochter und ich, seit einigen Jahren Wallace-Hörspiele, also Live-Hörspiele machen. Und da war das Erste, was wir gemacht haben, Das Gasthaus an der Themse. Und ich spielte die Rolle von der Flickenschild im Hörspiel und habe dadurch das Lied nicht nur oft mir angehört, sondern auch gelernt. Wir haben uns auch die Rechte besorgt, dass ich das singen durfte. Also ist mir sehr gut in Erinnerung, aber auch natürlich, wie es die Flickenschild in ihrer einmaligen Art gebracht hat, so halb gesungen, halb gehaucht.
Ja.
Ich erinnere mich genau an diese Szene in einem Hamburger Studio, haben wir das gedreht. Und es war schon morgens um 8 oder um 9 total verraucht. Alles trank Whisky und rauchte. Und der Alfred Vohrer, der die Regie machte, der sagte uns immer, raucht, raucht, raucht. Sonst durfte keiner rauchen. Raucht, es muss noch rauchiger aussehen. Und wir haben also sehr viel Spaß gehabt dabei.
Und Sie waren damals, man mag es kaum glauben, aber ja, wirklich noch keine 30.
Ja.
Und das muss ja enorm gewesen sein, dann so eine Diva zu treffen. Wie war dieses Verhältnis zu der Flickenschild damals?
Schlecht.
Ja?
Oh. Ja. Ich muss dazu sagen, die Flickenschild, ich habe ja 3 solche Wallace-Filme gemacht, jeweils mit großen Stars. Und ich war ja damals ein blutiger Anfänger. Und die Flickenschild, das muss ich leider sagen, war die unangenehmste. Sie war, so wie sie es auch spielte, ein bisschen übergeschnappt, ein bisschen überkandidelt und sehr unnahbar. Also ich erinnere mich, wir saßen mal in der Drehpause in einem Garten, sie in einem Liegestuhl hingegossen und ich ganz vorsichtig an sie ran und wollte sie etwas fragen. Da krähte sie nur, nein, also mich spricht man quasi in meiner Pause nicht an. Sie war unangenehm. Hm. Als sie hatten, sagen wir mal, jungen Eleven gegenüber nicht zugetan.
Ja.
Während zum Beispiel die Dagover, mit der ich dann davor noch die seltsame Gräfin gedreht habe, die war bezaubernd. Oder die Marianne Hoppe. Oder sehr viele große Stars. Sie war die einzige, die Flickenschild, die unnahbar war.
Nun waren ja einige Schauspieler in dieser Zeit, welche, die in der Zeit des Nationalsozialismus auch schon sehr, sehr groß waren, möglicherweise sogar wie die Flickenschild Anhänger des Systems.
Ja.
War das eigentlich Thema? Wurde hinter den Kulissen
leider
solche,
nicht. Nee? Nein, leider nicht. Wir wussten das. Also wir jungen Schauspieler, die wir dabei waren, wir wussten auch zum Beispiel die Vergangenheit von, wir wussten, wer ein Nazi war und wer keiner war und haben versucht, die Themen so dahin zu lenken, dabei nichts zu machen. Also wie heute man sehr offen mit der Vergangenheit umgeht, Gott sei Dank. Das war noch in den 60er Jahren ein Tabu. Darüber sprach man nicht. Das war Vergangenheit. Leider.
Klaus Kinski wurde auch mit Edgar Wallace-Filmen groß und für ihn waren sie, im Grunde wie für viele andere Schauspieler, das Sprungbrett. Wir hören hier ihn nochmal in einer ganz typischen Rolle.
Herr Doktor! Herr Doktor, ich hab's geschafft. Sie ist in die Luft geflogen.
Werden Sie nein, Herr Wieder seinen Anfall.
Nein, nicht einen Stern. Der Doktor muss mich jetzt freilassen. Ich bin gesund. Ich habe ihm den Beweis gegeben. Ich bin doch gesund. Ich bin doch völlig gesund.
Das ist so dieser typische Kinski, ne? Ja. Apropos, ich bin doch gesund. Alles andere wird ihm nachgesagt. Und auch diese schöne Kinski-Biografie, Mein liebster Feind von Werner Herzog, legt ja nahe, dass im Grunde dieser Mann genauso wahnsinnig war, wie er immer spielte. Deckt sich das mit Ihren Erinnerungen?
Nein, gar nicht. Also vielleicht habe ich das Glück gehabt, ihn in einer früheren Zeit, Herzog hat ihn ja später dann noch sehr viel mit ihm gemacht. Das waren ja die 60er Jahre. Diese 3 Filme, die ich habe ja noch einen 4. Film, keinen Wallace, sondern einen Psychothriller, Der rote Rausch, wo wir sogar ein Liebespaar gespielt haben, gemacht. Er war in allen 4 Filmen, die ich mit ihm als Partnerin gedreht habe, total normal. Er hat diesem Ansehen, das er hatte, dass er für die Presse ein bisschen Show machte oder ein bisschen viel Show machte, dann hat er, glaube ich, bedient. Also beim Drehen war er total profimäßig, er hat immer volle Pulle alles gespielt, er hat sich verausgabt bis zum geht nicht mehr. Vielleicht war das für die Leute, also die anderen brachten so ihre Sachen dahin.
Es war vielleicht so ein bisschen bedrohlich geradezu, dass
unüblich, dass man in so einem Unterhaltungsfilm so starkes Geschütz auffährt, dass er so sich voll verausgabte, egal, gerade diese Szene eben, ich weiß noch, erinnere mich, die Stimme schnappte über, ich bin doch gesund, ging es so. Das war toll, das war einfach grandios. Er war ein ganz großer Schauspieler und ist durch dieses Image, das er auch bedient hat, natürlich, weil man ihn immer wieder für den Irren oder Verrückten oder den Mörder besetzt hat, hat er das bedient. Er litt sehr darunter. Also ich habe in der Zeit sehr viel mit ihm über diese ganze Situation geredet und er wollte ja immer Romeo und Julia mit mir machen. Und ich erinnere mich noch, es gab Theatertournee-Menschen, der hieß Wilhelm Kempf, ich glaube, den gibt es sogar heute noch, die Firma, und die wollten das sogar mit uns machen.
Mhm.
Und damals hörte man ja auf seine Agenten, die Agenten führten einen ja auch, und meine Agentin sagte, Brigitte, wenn du das machst, dann bist du Kinskis Julia. Ich habe es nicht gemacht, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat.
Frau Gruschmann, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf diese Erfahrung am Wallace-Set zurückschauen. Was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit? Was
Sehr
war
viel.
Für Sie wesentlich?
Ich habe also erstens mal, war das für mich eine tolle Sache, in solchen, das waren ja damals Straßenfeger, diese Wallace-Filme, da überhaupt besetzt zu sein. Mit ganz tollen, großen Schauspielern. Da waren ja, also die Besetzung war in allen Filmen immer erstklassig. Auch die kleinsten Rollen kamen vom Staatstheater. Und ich habe sehr viel auch gelernt dadurch. Das war für mich, man lernt ja das Handwerk in der Schule, die Sprechtechnik, die Atemtechnik und die ganzen Dinge, die dazugehören. Aber wie man sich in einem Set am Set im Atelier benimmt, wo man, dass man die Marke trifft, wo man hingehen muss, dass man im Licht steht, dass man nicht zu viel macht. Das alles lernt man nicht auf dem Schauspiel, auf der Schauspielschule. Das lernt man beim Drehen. Und das war für mich wie eine zweite Schule. Diese Wallace-Filme, ich habe sie ja sehr früh, bin ich ja dahin gekommen, bin besetzt worden. Das war eigentlich, weil es auch sehr lange immer dauerte, die haben sich ja Zeit, die dauerten ja, die Dreharbeiten dauerten ja bis zu 3 Monaten oft. Und es war ganz akribisch, alles mit Maske und mit Ton und Kostüm. Das war ja richtig handwerklich toll gemacht, wenn es auch heute ein bisschen lächerlich ist, wenn man das sieht. Aber es war immer richtig gut gearbeitet. Und da kann man als junger Schauspieler sehr viel profitieren. Und natürlich diese Leute kennenzulernen, alle.
Sagt die Berliner Schauspielerin Brigitte Grotum, die schon in den frühen 60er Jahren in den Edgar Wallace-Filmen dabei war. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, Frau Grotum.
Gern geschehen.
Hier geht's in unserem Edgar Wallace-Spezial gleich wieder runter in die Katakomben Londons. Bitte sehr, nach Ihnen. Edgar Wallace-Verfilmungen sind der Schwerpunkt unserer heutigen Kompressorsendung. Und zu den Besonderheiten dieser Filme gehört ja auch, dass sie in England spielen, kaum 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Szenen, die wir hier heute in der Sendung hören, wurden zwar in West-Berlin im Studio gedreht, aber für die Außenszenen und die Anmutung war das Britische ausgesprochen wichtig. Und in diesem Zusammenhang auch interessant, wie mit britischen Namen, Titeln und Begriffen um sich geworfen wurde, wurde die Medienarchäologen von der Künstlergruppe Reproducts. Die haben das eindrücklich nochmal für uns zusammengeschnitten.
Polizeirevier Chelsea, Oberinspektor Leighton.
Cäsar 17, Sergeant Thompson und Verbindungsmann Spencer wurden tot aufgefunden. Mrs. Portland ist verschwunden.
Inspektor Higgins, sofort zu mir.
Sir, Inspektor Warren.
Guten Morgen, Sir. Ich bin Inspektor Wade von Scotland Yard. Und
Sir John, bitte.
Sehr wohl, Milady.
Der Hexe ist in London.
Das wissen wir bereits. Lassen Sie uns allein.
Auf jeden Fall habe ich Miss Riedel gebeten, Schloss Corner Flat zu verlassen. Und zwar sofort.
Hexe. Hexer. Der Kerl macht mich noch wahnsinnig.
Aber Sir, Archibald Finch ist mein Name.
Dieser Strolch da heißt vollständig James Lamotte Featherstone.
Mrs. Pinder.
Mr. Chesney Prey. Gräfin Leonora Moran.
Der 28. Lord of Lebanon.
Der Sohn des 3. Earls of Emerson.
Mr. Abel Bellamy.
Mein bester Freund hieß John Bellamy.
Ist das nicht Sir John?
Sie sind nur ein angeheirateter Verwandter. Und obendrein Amerikaner.
Ja, bitte?
Hallo, hören Sie mich? Ich bin es wieder, die Stimme.
Was wieder der? Nein, es war falsch verbunden.
Diesen England-Bezug der Filme, den wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Und zwar mit dem Historiker Bodo Mozek, der kürzlich ein großes und großartiges Buch über die Popkultur der 50er und 60er Jahre vorgelegt hat. Er ist uns jetzt direkt aus der Ostsee-Sommerfrische zugeschaltet, genauer gesagt aus dem Studio auf Hiddensee. Wir grüßen Blass for Night. Hallo Bodo Mozek.
Hallo, guten Tag.
Jetzt haben wir hier gerade im Clip von lauter gewichtigen deutschen Schauspielstimmen englische Wörter gehört. Das hat immer vor allem was sehr, sehr Komisches. Diese fremde Sprache scheint damals aber vor allem ja, ein Faszinosum gewesen zu sein, viel faszinierender als heute. Gibt es für diese These vielleicht in den späten 50er, 60er Jahren noch andere prominente Belege?
Ja, also diese englischen Versatzstücke begegnen uns auch in der Jugendsprache dieser Zeit und da sind sie auch sehr umstritten. Es werden in der Zeit also auch Bücher herausgebracht, etwa sowas wie das Lexikon der Teenager-Sprache, wo dann so vermeintliche Jugendausdrücke drin versammelt sind. Ein Gebiss steht dort für eine Mädchengruppe etwa, aber es gibt eben auch diese englischen Vokabeln, Girls natürlich, Boys oder auch Bobby wird dann für Polizist vermeintlich von Jugendlichen nur noch gesagt. Und diese Versammlungen sind auch sehr mit einem sehr kulturkritischen Impetus, also die erscheinen dann etwa in der Reihe zur Jugendnot und sind eher so Mahnmale einer vermeintlichen Sprachverhunzung. Da wird also darüber schon damals darüber diskutiert, dass irgendwie Anglizismen um sich greifen würden.
Ist interessant.
Also das ist so ein Beispiel auf der Sprachebene.
Und dann gibt es auch ja im Grunde jenseits des deutschen Territoriums, also es gibt diese jugendkulturellen Geschichten auch auf hoher See, wo auch das Englische eine wichtige Rolle spielt. Das weisen Sie auch in Ihrem Buch nach, die sogenannten Riverboat Shuffles. Was hat es damit auf sich?
Ja, also uns begegnen da in der Populärkultur ganz viele zwar Stereotype, aber durchaus positiv gemeinte Images von England. Und die Riverboat Shuffle ist etwa so eine Institution, die heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wo auf Dampfern Jugendliche meist aus den mittleren und unteren Schichten, also es sind teilweise der Angestelltenbund oder so, die melden Dampferfahrten an und dort spielen dann Jazzmusiker, meist sogenannten Trad Jazz, also New Orleans, Dixieland könnte man sagen, aber mit starken England-Bezügen auch, etwa werden da Lunchtime-Concerts eben auch auf den deutschen Konzertprogrammen angekündigt oder der britische Klarinettist Aggie Lee wird dahin eingeladen und das ist vor allem in Hamburg, in Berlin, aber auch in Dresden, da gibt es ja heute immer noch so Jazzfahrten auf Raddampfern, wenn die Elbe mal genug Wasser führt. Also da gibt es diverse Anleihen eigentlich, wo positive internationale und eben auch britische Bezüge gebaut werden in der Popkultur.
Wenn man sich jetzt diese Wallace-Filme anschaut, dann hat der Schauplatz England dort immer sowas sehr, sehr Unwirkliches. Also wir haben vorhin den Filmhistoriker Christoph Drakstra gehört, der dieses England als so eine Art nebeldurchzogene Fantasiewelt beschreibt, als so ein eskapistisches Paralleluniversum. Christoph Drakstra meint gleichzeitig, dass Regisseure wie Alfred Wohrer sogar vorsätzlich überzeichnet so eine Art Pulp-Universum mit diesem England geschaffen hätten. Was ist da interessant aus Ihrer Perspektive, was dieses deutsch-britische Fantasieuniversum betrifft?
Ja, also das ist wahrscheinlich eine sehr gemischte Angelegenheit. Wir müssen uns ja auf der Ebene der Realgeschichte auch mal angucken, dass natürlich die Briten eine Besatzungsmacht in Deutschland sind und anfangs auch als eher Besatzer gesehen werden. Wir haben dann in den späten 40ern, frühen 50ern schon so einen Wechsel hin vom Besatzer zu den Befreiern. Und es gibt auch dezidierte Maßnahmen da, die Freundschaft jetzt wieder zu fördern, etwa die deutsch-britische Gesellschaft ab 1949 und ab 55. Sind eben die Bundesrepublik und Großbritannien dann ja auch NATO-Partner. Und so ein bisschen wehen da natürlich auch noch irgendwie böse, unheimliche Klischees hinterher, allerdings in so einer schauerromantischen Variante. Also die von Christoph Drakstra angesprochenen nebligen Docks da in London, wo das Böse lungert. Auf der anderen Seite gibt es aber durch so charmante Figuren, etwa Eddie Arendt als der Butler Archibald Finch, eben auch so stereotypische Images von britischer Tradition. Es spielt spielt also permanent auf irgendwelchen Herrenhäusern, ja. Tudor-Style mit exzentrischen Gräfinnen, wie wir das etwa ja auch aus den Agatha Christie-Krimis oder der Miss Marple-Reihe etwa zeitgleich kennen. Also da wird auch so ein klischeehaftes Großbritannien als eine Art Sehnsuchtsort aufgebaut, der, glaube ich, sehr, sehr wirkmächtig ist, vor allem im Krimi. Heute ist das vielleicht eher Schweden. In der Zeit sind das eben positive England-Images. Mhm.
Das haben wir vorhin gehört, das mutet sehr, sehr drollig auf den ersten Blick an, wenn so deutsche Theatergrößen Londoner Personal spielen, sehr, sehr komisch. Aber steckt möglicherweise doch auch noch mehr in dieser Form der kulturellen Annäherung, möglicherweise etwas, das für uns heute in unserer politischen Kultur auch noch maßgeblich sein könnte und einen anderen Blick wirft auf diese Zeit, auf dieses Nachkriegsdeutschland?
Ja, ich würde sagen, dass eben, also wir haben ja heute mit so Klischees zu tun, wo jetzt gerade auch an diesem Heimatdiskurs so eine vermeintliche nationalkulturelle Heimat der mittleren und breiten Schichten behauptet wird. Die seien also bei der heutigen Globalisierung nicht mitgekommen, das sei ein Elitenphänomen. Und früher hätten die Leute eben noch in einer nationalkulturellen, regionalen deutschen Kultur gelebt. Und wenn mein Eindruck ist ein ganz anderer, das ist mir auch bei der Recherche zu meinem Buch Jugendpopkultur aufgefallen, dass wo man eigentlich hinguckt, findet man ja Stereotype, aber oft doch auch positive und liebenswerte Images der Nachbarländer, auch weit entfernterer Regionen. Und hier ist England eben, können wir beobachten, dass in dieser Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren, aber ja bis in die 80er oder selbst noch in den 90ern gibt es ja Edgar Wallace-Parodien, in 2004 etwa der Wichser mit Oliver Kalkofe, der diese Stereotypen bedient, dass hier natürlich auch so eine Art europäische Populärkultur konstruiert wurde, die eben sehr wohl über die Grenzen Deutschlands geht und sogar eine Art Leitfunktion hat. Es sind eben keine regionalen oder nationalen Helden unbedingt, sondern die Fiktion, die guckt hier über die Grenzen hinweg.
Sagt der Historiker Bodo Mozek über die vielschichtigen Anmutungen der England-Darstellung in Edgar Wallace Film. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Grüße nach Hiddensee.
Danke, zurück, tschüss.
60 Jahre Edgar Wallace Filme, das ist heute das Thema bei uns im Kompressor. Und wenn man vom Reiz dieser Filme spricht, dann kommt man um den spezifischen Sound einfach nicht drumherum. Denn ein wesentlicher Teil des Grusels, der entstand durch die Geräusche, die extra für die Filme gemacht wurden. Der Mischtonmeister Manfred Abter ist dazu mein Gast. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Sie haben bei unzähligen Filmen den Ton gemischt, haben zum Beispiel viel mit Volker Schlöndorff gearbeitet, aber Sie sind definitiv zu jung, um an den ersten Edgar Wallace-Filmen mitgemacht zu haben. Wann und wo ging das bei Ihnen los mit der Arbeit am Filmton?
Das ging bei mir relativ früh los. Gleich nach der Schule wollte ich Musik studieren, bin nach München zu meinem Bruder gezogen. Und nach kurzer Zeit ging das Geld aus. Und ich musste einen Job suchen und fand eine Anzeige, Tonassistent gesucht in einem Filmstudio. Da dachte ich mir, na, das ist genau das, die Richtung, die ich schon immer wollte, weil ich hatte als Kind schon in Bands gespielt, hatte mit der Technik zu tun und habe auch Aufnahmen mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht und habe da die Tonmeister gesehen und die Riesenmaschinen und so weiter. Da bin ich da hingegangen und bin dann schnell den Weg gegangen, von ganz unten, vom Vorführer über den Tonassistenten bis zum Aufnahmetonmeister. Und dann ging es in dem Studio nicht weiter, dann ins nächste Studio und da war ich dann Mischtonmeister.
Dann würde ich vorschlagen, wir hören doch einmal noch mal kurz rein in diesen typischen Sound. Und dazu hat die Künstlergruppe Reproducts extra für diese Edgar Wallace-Sondersendung eine Soundcollage gemacht.
Jetzt schon wieder los. Nichts weiter. Da wird nur der nächste Wallace-Film gedreht.
Herr Abter, das klingt alles super echt, Aber wenigstens die meisten dieser Sounds sind gemacht. Lassen Sie uns gern doch mal ein paar Geheimnisse lüften, wie gewisse Sounds zustande kommen. Immer wieder gern genommen das Knarzen der Türen.
Das Knarzen der Türen, das können Leute nachvollziehen, die noch wissen, was ein Magnetband ist. Das Magnetband hat man am Tisch festgespannt, gezogen und dann langsam mit der Hand runtergezogen und dann gab es dieses. Das war die Tür dann.
Mhm. Dann auch super echt, das haben wir jetzt gerade nicht gehört, aber es taucht immer wieder auf, das Braten von Spiegeleiern.
Das ist auch eine Sache, die Raucher eigentlich immer in der Tasche haben, nämlich die Zigarettenschachtel, die äußere Hülle nehmen und langsam in der Hand zerknüllen. Das hört sich dann an, wenn man die Augen schließt, wie wenn Fett in der Pfanne brät.
Dann ist natürlich ganz charakteristisch für diese Filme diese Erschreckensmomente. Wie werden die soundtechnisch umgesetzt? Was hat man da akustischerseits für, ja, so für Klassiker bei Edgar Wallace, um eben diesen Grusel, dieses einzubauen?
Wenn man nur die Szene düster untermalen will und ist im Keller oder dann nimmt man einen Wassertropfen, den man über einen langen Hall führt, der im Hintergrund dann langsam vor sich hin tropft. Oder Explosionen, die Geräuschemacher gemacht haben mit ganz einfach, das Mikrofon fängt das alles hier auf. Moderne Technik, bei der alten Technik jetzt funktioniert. Dann gibt es den berühmten Pfeil, der einschlägt. Das ist, dann nehmen Sie ein Messer am Tisch, halten es fest an der Spitze und drücken es los, dann machst du es.
Ja.
Ja, Einschlag.
Ja, da haben Sie möglicherweise zum Schluss noch irgendeine wirklich hübsche Anekdote für uns aus dieser frühen Zeit der Tonproduktion. Vielleicht irgendeine schöne Panne, die da so beim Werkeln und Proben auftauchte, über die noch lange gelacht wurde?
Es gibt viele. Es gibt Anekdoten, die erzählt man sich, die hat man selbst nicht erlebt. Es gibt welche, die hat man selbst erlebt. Eine, die man sich erzählt hat, die ist in Pinewood passiert. Der Mischtonmeister, eine Koryphäe, anerkannter, großer Mann, ganz ruhiger Mensch, war einmal am Tag immer verschwunden. Für 10 Minuten, keiner wusste, wo der hingeht. Und nach 10 Minuten kam er wieder und hat wieder weitergemacht. Bis er eines Tages vergessen hat, am Mischpult einen Regler runterzunehmen. Das war der sogenannte Hall-Return, also da, wo der Hall zurückkommt. Damals gab es noch keine Hallmaschinen, sondern Hallräume. Da wurde das Signal in den Lautsprecher geschickt und ein Mikrofon hat es in bestimmter Entfernung abgenommen und dieses Signal vom Mikrofon kam wieder im Mischpult an. Und plötzlich hörten die da drin, was für eine Scheißproduktion. Ich hasse diese Leute, die gehen mir so auf den Wecker. Hat sich der da unten immer ausgeschrien und ausgetobt, kam wieder rauf und alle guckten ihn nur so an. Und der Tonassistent, sein Assistent, hat das blitzschnell mit aufgezeichnet und ihm dann vorgespielt. Daraufhin war er wieder verschwunden, aber dann tagelang.
Geschichten aus der Welt der frühen Tonproduktion. Manfred Abter ist Mischtonmeister beim Film und er hat uns erklärt, wie der schaurig schöne Edgar Wallace Gruselton zustande kam. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gern geschehen.
Und wir räumen langsam unser kleines skurriles Gruselkabinett und wir machen den Sack zu mit einer letzten Edgar Wallace Toncollage der Künstlergruppe Reproducts.
Geschafft, Robson. Wir haben es. Es tötet im Bruchteil einer Sekunde Tiere und Menschen.
Menschen, Mr. Cabell?
Es lähmt die Atemwege. Dieser Tod hat Zukunft.
Und was ist dahinter? Frische Londoner Hafenluft.
Hilfe! Aufmachen! Aufmachen!
Das ist ja nicht zum Aushalten.
Manchmal habe ich direkt Angst vor dir. In welcher Welt lebst du eigentlich?
In meiner, Mama.
Ja.
Mary Pinder ist eine Giftmörderin.
Mary Pinder, ich habe niemand hier im Hause, dem ich trauen kann. Sie müssen bei mir bleiben. Ich habe Angst.
Angst?
Angst. Angst.
Wer nicht hofft, der leidet nicht mehr.